Hab ganz herzlichen Dank, himmlischer Vater, für den Lauf dieses Tages. Hab Dank für alles Gute, was du hineingelegt hast, was wir erleben durften, hören, aufnehmen konnten. Hab Dank für dein Versorgen. Hab Dank für die Gemeinschaft untereinander. Hab Dank für die Rahmenbedingungen, in denen auch diese Tagung hier stattfinden kann. Wir geben dir darüber die Ehre. Und auch dieser Abend, wir freuen uns darauf, zuzuhören, aufzunehmen, mitzunehmen, was wir gesagt bekommen, und bitten dich um deinen Segen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Herr Haferberg hatte es schon gelegentlich festgestellt und sich darüber gewundert. Wochenlang, manchmal monatelang, passierte nichts Dramatisches. Aber dann trafen mehrere wichtige Ereignisse zugleich ein. So war es auch am 11. August. Zuerst verbrannte sich seine Frau Elsa die Hand am kochenden Wasser, als sie Tee zubereiten wollte. Es entstanden schmerzliche Blasen am Mittel- und Ringfinger. Dann, beim Frühstück, fiel die Zahnbrücke heraus. Sie hatte ihren Halt verloren, weil einer der Zähne, auf denen sie festgesessen hatte, zerbröselt war. Der Zahnarzt hatte ihr schon im vorigen Jahr gesagt, dass, sollte das passieren, eine größere Behandlung für annähernd 2000 Euro nötig würde. Als Joachim Haferberg dann mit dem Auto an die Arbeit fahren wollte und erst wenige hundert Meter zurückgelegt hatte, gab es unter der Motorhaube ein hässliches Geräusch. Das Fahrzeug blieb ruckartig stehen und Qualm stieg auf. Joachim trat auf die Kupplung und ließ das Auto an den Straßenrand rollen, was hier wegen des Gefälles glücklicherweise möglich war. Er ging den Weg zurück. Von zu Hause aus rief er zunächst seinen Arbeitgeber und dann die Autowerkstatt an. Elsa raufte sich entsetzt die Haare, bildlich gesprochen, denn in Wirklichkeit würde sie das nie tun, weil sie sich mit ihrer Frisur immer viel Mühe gab. Das vierte Unglück kam mit der Post gegen 11 Uhr. Sie hatten einem Fachmann die Stelle an ihrem Keller gezeigt, wo die Wand sehr feucht war, und gefragt, was man da tun könne. Nun schickte der Fachmann ein Angebot. An der Bergseite wollte er die Erde ausheben, die Wand neu isolieren und eine wirksamere Drainage legen, zu einem Preis von 220.719,35 €. Elsa brach in Tränen aus. Das war an sich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war aber die Heftigkeit, mit der Frau Haferberg ihr Schicksal beklagte, wahrscheinlich durch den Schmerz in ihrer Hand zusätzlich in Missstimmung versetzt. Wie sollen wir das überhaupt schaffen, Joachim? Wir gehen pleite. Es ist furchtbar, entsetzlich. Womit habe ich das verdient? Was machen wir nur? Da Joachim auch nicht wusste, was sie da machen sollten, sagte er darauf nichts. Warum sagst du nichts, Joachim? Warum tust du immer so, als ginge dich das gar nichts an? Es ist dir etwa egal, wenn wir zugrunde gehen? Red keinen Unsinn, Elsa. Natürlich ist es mir nicht egal, aber was hilft es, laut zu jammern und zu wehklagen? So, ich jammere also. Jetzt kriege ich wohl auch noch Vorwürfe, dass ich mir Sorgen um die Zukunft mache, während du alles dir an dir ablaufen lässt. Einer muss sich ja schließlich Gedanken machen. Gegen Gedanken habe ich nichts, murmelte Joachim. Das hörte seine Frau aber nicht. Und wenn sie es doch gehört haben sollte, beachtete sie es jedenfalls nicht. Sie klagte nur: vier Unglücke hintereinander und das fünfte steht sicher schon vor der Tür. Joachim dachte, es ist schon diesseits unserer Haustür und besteht in unserem Streit. Aber er sagte nichts und beschloss, bei der Zählung seiner Frau zu bleiben. Ein weiteres Unglück vertrage ich heute nicht, behauptete Elsa. Darum telefoniere ich Kathi ab. Wie? Unsere Tochter will heute Abend kommen und du willst ihr das verwehren? Ja, das will ich, weil ich kein fünftes Unglück vertrage. Und ich habe so ein Gefühl. Ja, aber wieso soll denn Kathis Besuch ein Unglück sein? Ich dachte, du freust dich immer, wenn sie kommt. Hast du vergessen, was der Anlass ist? Sie will uns ihren Freund vorstellen. Na und, ist das etwa ein Unglück? Du weißt genau, was ich meine. Und das an so einem Unglückstag. Kathi ist viel zu jung und der Freund ist auch noch in der Ausbildung. Und also Elsa, Kathi ist 19. Frau Haferberg wandte sich ab. Die Gäste hatte etwas von endgültig, so wie Schluss jetzt. Du hast ja keine Ahnung. Die Logik verstehe ich nicht, sagte Joachim in ihren Rücken. Wieso, wenn uns vier Schicksalsschläge getroffen haben, der Freund unserer Tochter das fünfte Unglück sein soll? Du machst dir wirklich zu viele Sorgen, Elsa. Nein, du machst dir zu wenig. Du nimmst alles auf die leichte Schulter. Ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, Elsa. Ich denke nur daran, dass es in der Losung heute hieß, alle eure Sorgen werft. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts davon hören. Sie ging mit energischen Schritten in die Küche und begann dort zu hantieren. Das Ziel ihres Werkelns war allerdings ihr selbst nicht ganz klar, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders war. Es gelang auch nicht zurecht, weil sie die zwei verbrannten Finger abspreizen musste. Allmählich aber wurde für Joachim, der gelegentlich durch die Tür schaute, erkennbar, dass sie einige Vorbereitungen für das Abendessen mit Tochter und Freund traf, also wollte sie doch nicht absagen. Joachim holte das Büchlein mit den Bibelsprüchen, schlug es am heutigen Datum auf und hielt es ihr vor die Nase. »Was soll das?« »Du hast gesagt, du willst nichts davon hören. Das muss ich akzeptieren. Darum zeige ich es dir. Da kannst du es selber lesen und brauchst nicht zu hören.« Er zeigte auf die Zeile, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Elsa wandte sich ab, ohne den Satz gelesen zu haben, aber die ersten Worte hat er sie schon erkannt und aus dem Gedächtnis ergänzt. Joachim legte das Büchlein weg und beschloss, seine Frau erst zur Ruhe kommen zu lassen, ehe er weiter mit ihr über dieses Thema redete. Ohnehin musste er jetzt zu seinem kaputten Auto gehen, weil es auf 12 Uhr zuging und um diese Zeit der Abschleppwagen dorthin kommen sollte. Elsa Haferberg bestellte den Besuch ihrer Tochter tatsächlich nicht ab. Stattdessen rief sie beim Zahnarzt an und machte einen Termin aus. Als Joachim von der Autowerkstatt zurückkam, hatte sich die sorgenvolle Stimmung seiner Gattin noch nicht wesentlich gebessert. Und obwohl er ihr aus der Apotheke eine Salbe für ihre Brandblasen mitgebracht hatte, änderte sich daran auch nicht viel in den nächsten Stunden. Wenige Minuten vor 5 klingelte es. Joachim öffnete, umarmte seine Tochter und reichte dem jungen Mann die Hand, den Kathi mit den Worten vorstellte. »Das ist Arno.« »Guten Tag, Herr Haferberg«, grüßte Arno freundlich, und Joachim bat beide in die Wohnung, wo sich die Begrüßungszeremonie mit Elsa wiederholte. Die ließ dabei die herzliche Fröhlichkeit vermissen, die Kathi sonst von ihrer Mutter gewöhnt war. Man setzte sich. Eine verlegene Pause entstand, die Joachim dadurch beendete, dass er eine Flasche Wein aus dem Keller holte und sie in der Küche öffnete. Elsa holte Gläser, dabei flüsterte Joachim seiner Frau in der Küche zu. »Er ist doch ganz nett, findest du nicht?« »Früher hätte man bei solchen Gelegenheiten der Dame des Hauses Blumen mitgebracht«, flüsterte sie zurück. »Ja, früher.« Als sie alle 4 saßen und angestoßen hatten, begann Joachim das Gespräch. Sie studieren noch?« »Ja, Architektur, bin aber erst im 4. Semester.« Kathi ergänzte, »Arno hat vorher schon bei der Baufirma seines Onkels gearbeitet und eine Lehre gemacht und sich erst später entschlossen zu studieren.« »Ein guter Entschluss, man hört ja allgemein, dass die berufliche Qualifikation immer wichtiger wird.« Es war Joachim Haferberg klar, dass es ein ziemlich banaler Satz war, aber er wusste nichts Besseres. »Erzählen Sie uns doch...« Er war im Begriff, nach Arnos Familienverhältnissen zu fragen, besann sich aber gerade noch rechtzeitig, dass das in so einem frühen Stadium des Kennenlernens zu sehr nach Verhör klingen könnte. So vollendete er den Satz anders als geplant, wie sie beide sich kennengelernt haben. »In der Mensa«, berichtete der junge Mann, »es hat mich gleich zu Kathi hingezogen, als ich sie zum ersten Mal sah.« Seine Augen glänzten ein wenig bei diesen Worten. Kathi ergänzte, »Bei mir dauerte es etwas länger, aber jetzt liebe ich ihn total.« »Wie schön«, bemerkte ihr Vater. Man trank noch mal einen Schluck. Dann fragte Kathi, »Mama, du sagst ja gar nichts. Ist was? Ich meine, Mama hat sich die Hand am heißen Wasser verbrannt«, erklärte Joachim. »Und dann«, Elsa warf ihm einen warnenden Blick zu, den er glücklicherweise auffing, weil er in dem Moment zu ihr hinsah, er begriff, er sollte nichts von ihren Zähnen sagen. »Und dann hatten wir noch andere Unglücksfälle. Mein Auto ist kaputt und muss wahrscheinlich für viel Geld repariert werden. Und noch mehr Geld braucht eine Reparatur am Haus, weil die eine Wand so feucht ist. Und naja, und das alles, besonders die Schmerzen«, unterbrach Elsa und hielt die Hand hoch, weil sie dachte, körperliche Schmerzen würden wohl eher als Grund für schlechte Laune akzeptiert als finanzielle Sorgen. »Das tut mir leid, Mama«, sagte Kathi. »Mir auch«, ergänzte etwas hilflos ihr Freund. Der fuhr aber fort, »eine feuchte Wand? Vielleicht kann ich da raten, darf ich sie mal sehen?« Joachim, froh, aus diesem etwas zähen Gespräch in eine Aktion flüchten zu können, stand auf. »Gern, kommen Sie!« Die beiden Männer verließen das Wohnzimmer. Kathi fragte, »Gefällt dir Arno, Mama?« Elsa beschloss, nichts von den Blumen zu sagen. »Naja, wir hatten noch wenig Gelegenheit. Ich meine, er hat ja erst 6 oder 8 Sätze gesagt.« Sie bedachte nicht, dass sie selbst noch weniger geäußert hatte. »Aber es scheint ein netter junger Mann zu sein.« Diesen Satz rang sie sich ab aus Liebe zu ihrer Tochter. »Er ist wirklich sehr lieb. Über die Familie, aus der er kommt, weiß ich ja nun noch nichts.« »Familie, Mama, was geht mich denn seiner Familie an?« »Interessiert ihn denn deine Familie auch nicht?« »Ach, Mama!« Das Telefon klingelte. Während ihre Mutter telefonierte und die Männer im Keller und anschließend im Garten waren, sah Kathi im Schrank nach, ob es da nicht noch ein paar Plätzchen gab. Sie fand tatsächlich welche, füllte sie in eine Schale und stellte sie auf den Tisch und wartete. Alle drei kamen etwa zur gleichen Zeit zurück. »Die Werkstatt hat angerufen«, berichtete Elsa. »Denk dir, der Meister sagt, der ganze Motor, also es muss ein neuer Motor rein, aber das ist etwas, das eindeutig unter Garantie fällt. Wir müssen nichts bezahlen.« »Ach wirklich? Eine Sorge weniger.« Sie setzten sich. »Darf ich mal fragen«, wagte Arno das Wort zu ergreifen, »was die Firma für die Sanierung haben will?« Ehepaar Haferberg sah sich an, beide zögerten, aber dann antwortete Joachim, über 220.000, fast 23. Was, so viel? Arno sah grübelnd vor sich hin, er rechnete. Alle warteten. »Ich habe ja«, begann der junge Mann langsam, »bei meinem Onkel in seiner Baufirma gearbeitet, auch später noch in den Semesterferien. Ich könnte ihn fragen, ob er mir mal für ein paar Tage den Bagger gibt. Wenn er ihn sonst nicht braucht, dann könnte ich den Aushub machen. Die Drainage und die Isolierung ist ja dann kein Problem. Wenn Sie ein wenig helfen, Herr Haferberg...« Schweigen. Nach einer Weile wagte Joachim die Frage, »Das würden Sie machen und das wäre billiger?« »Ja klar. Nun, ich müsste meinem Onkel etwas für den Bagger geben. Das sind ja auch 10 oder 15 Kilometer bis hierher. Und dann das Material. Ich schätze mal, mit 6.000 Euro müssen wir hinkommen. Höchstens 7.000. Elsas Gesicht hellte sich merklich auf. Joachim meinte, aber das können wir doch nicht annehmen, dass Sie... Doch, doch, das könnt ihr, sagte Kathi energisch. Joachim klopfte dem jungen Mann auf die Schulter. Gut, wir nehmen es an. Das wäre wirklich wunderbar, mein lieber Arno. Und was meine Mitarbeit angeht, ich kann durchaus mit der Schippe umgehen. Du kannst dich auf mich verlassen. Verzeihung, Sie können sich, da sagen doch Sie doch ruhig du zu mir. Na schön, da bin ich Joachim für dich, wo wir doch bald Arbeitskollegen sind. Oder gar Verwandte, murmelte Kathi. Elsa hörte das nicht, weil sie schon auf dem Weg in die Küche war, um das Abendessen zu richten. Die Stimmung taute auf wie das Eis, das es zum Nachtisch geben sollte. Als die Eheleute Haferberg wieder allein waren, umarmten sie sich. »Mir fällt eine Zahnbrücke aus dem Mund und ein Stein vom Herzen«, sagte Elsa. »Was sagst du zu Kathis Freund?« »Nun ja, man wird sehen, aber sie scheint glücklich zu sein.« »Und du bist es auch wieder, stimmt's? Etwas mehr zumindest als noch vor 5 Stunden.« »Du hättest dir Kummer ersparen können, wenn du den Bibelvers gelesen hättest, den ich dir gezeigt habe.« »Hab ich ja. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.« »Na, und das hat er getan. Er hat gesorgt, Autoproblem erledigt, Hauskosten stark verringert. Und wenn der künftige Schwiegersohn sich weiterhin als so nett erweist, wie es den Anschein hat...« »Es sind allerdings nicht alle Sorgen verschwunden.« »Moment, da fehlt mir noch eine Zeile. Naja, Sie können sich denken, wie es geendet hat, ja?« Steht auf der anderen Seite die 2. Seite. »Kann ich Sie mal kurz sprechen?« »Natürlich, gern. Wenn Sie einen Moment dort...« Der Pfarrer wies zur Seite. Der Mann trat ein paar Schritte auf eine Wiese neben der Kirchentür und beobachtete, wie der Pfarrer die letzten Gottesdienstbesucher verabschiedete. Er reichte jedem die Hand, lächelte freundlich und fand hier und da ein paar nette Worte. »Setzen wir uns in die Kirchenbank«, fragte der Herr Gemeindehirte und machte eine einladende Bewegung mit der Hand. Der andere folgte der Einladung und sie ließen sich nebeneinander nieder. »Ich bin Jörg Sauter«, begann der etwa 50-jährige Mann. schwergewichtig, Glatze, kurzer Kinnbart, als der etwas ältere, hagere Pfarrer ihn fragend anblickte. »Ich möchte gern wissen, wer Ihnen von mir erzählt hat.«
»Mir? Von Ihnen?
Niemand. Das nehme ich Ihnen nicht ab, Herr Pfarrer.«
»Erstens, Herr Sauter, ist es aus der Mode gekommen, Herr Pfarrer zu sagen. Mein Name ist May. Und zweitens weiß ich nicht, wovon Sie sprechen. Ich kannte Sie ja bisher gar nicht. Wer sollte mir denn etwas über Sie erzählt haben? Und was?«
»An solche Zufälle glaube ich nicht«, knurrte trotzig Herr Sauter.
»Welchen Zufall meinen Sie?«
»Ich bin fast nie in der Kirche. Zum letzten Mal war ich hier bei meiner Konfirmation. Heute bin ich nur ausnahmsweise mal gekommen, weil meine Tochter demnächst hier heiraten will. Ich wollte mich einfach noch mal hier umsehen. Und außerdem, und außerhalb des Gottesdienstes ist die Kirche ja immer geschlossen.«
»Das stimmt. Und?«
»Und ausgerechnet an diesem Tag predigen Sie mich an. Das ist doch kein Zufall.«
»Ich habe Sie angepredigt. Womit denn?«
Ja, »tun Sie doch nicht so scheinheilig, das wissen Sie doch ganz genau, mit dieser Geschichte vom Schatz im Acker.«
Pfarrer May musste sich zurückhalten, um nicht zu lächeln, sein Gegenüber könnte es missverstehen.
»Nein, Herr Sauter, da irren Sie. Das Gleichnis vom Schatz im Acker ist der Predigtext, der für heute vorgeschlagen war. Und dass Sie heute kommen würden, wusste ich nicht. Und es hat mir auch niemand Informationen über Sie zugetragen.«
Lauter guckte den Pfarrer verwirrt an.
»Ehrlich? Ein Pfarrer darf nicht lügen.«
»Ein anderer auch nicht«, antwortete May und lächelte nun doch. »Wie kommen Sie denn darauf, oder besser gefragt, was hat man mir denn angeblich über Sie verraten?«
»Na, wenn ich es Ihnen jetzt erzähle, dann habe ich es ja selbst getan, was ich dem Unbekannten vorwerfe.«
»Stimmt. Aber es hat Sie wohl verärgert, dass ich Ihrer Meinung nach öffentlich darüber gesprochen habe. Das würde ich natürlich nie tun, wenn Sie mir etwas so im persönlichen Gespräch anvertrauen.« Sauter brauchte ein paar Augenblicke, um diese Argumentation nachzuvollziehen und zu bejahen.
»Sie müssen ja Stillschweigen bewahren, nicht? Beichtgeheimnis und so.«
»Stimmt.
Es ist nämlich so, ich habe auch einen Schatz im Acker gefunden, sozusagen.«
»Ach,
ja, und ich habe gehört, dass man sowas abgeben muss. Das habe ich aber nicht eingesehen. Es war ja mein eigener Garten, wo das lag. Und in ihrer biblischen Geschichte gehörte der Schatz ja auch dem Mann, nachdem er den Acker gekauft hatte.«
Der Pfarrer wiegte leicht ergrauten Kopf. »Nun, die Dinge liegen heute etwas anders. Wenn ich recht weiß, ist es in den verschiedenen Bundesländern anders gesetzlich geregelt. Aber in jedem Fall müssen Sie es angeben, wenn Sie einen Fund gemacht haben, der archäologisch von Bedeutung ist. Wahrscheinlich müssen Sie ihn dann abgeben.
Sehen Sie, und deshalb habe ich den Fund verheimlicht, weil ich das nicht einsehe.«
»Gesetze, die man nicht einsieht, muss man trotzdem halten.«
»Darüber will ich nicht mit Ihnen streiten, Herr May. Es geht mir nur um den Waldner von nebenan. Mein Nachbar ist das. Der bespitzelt mich dauernd und immer hat er was zu meckern. Er kontrolliert, ob ich den Müll richtig trenne, ob ich die Hecke zwischen unseren Grundstücken ordentlich schneide, ob ich die Straße sauber kehre. Im Sommer jäte ich nicht genug, sodass angeblich Unkrautsamen in seinen Garten fliegt. Im Herbst stört ihn das herabfallende Laub und im Winter ruft er mich um 6:55 an, dass der Schnee noch auf dem Bürgersteig liegt. Also, es ist einfach furchtbar lästig.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und darum bin ich sicher, dass er mich auch beobachtet hat, als ich das Loch gegraben habe für das Fundament meines kleinen Gartenhäuschens. Wahrscheinlich hat er mit dem Fernglas an seinem Schlafzimmerfenster gesessen oder er hat durch die Hecke geblinzelt. Da hat er vermutlich gesehen, wie ich den alten Krug da rausgeholt habe.«
»Ein Krug?«
»Ja, aus Ton und bemalt. Ich hatte mit der Spitzhacke ein Stück vom Rand abgeschlagen, wusste ja nicht, dass das Ding da in der Erde lag. Aber der Krug ist ja auch nicht das Wichtige, sondern der Inhalt. Es waren Münzen drin, alte Münzen, die ich nicht kenne. Irgendwie angerostet. Man muss sie erst reinigen, ehe man erkennen kann, was es ist. 22 Stück in verschiedenen Größen und eine Kette, eine Halskette für eine Frau. Sie scheint jetzt nicht so wertvoll zu sein, ist ziemlich kaputt. Ich nehme an, da wollte jemand seinen Schatz in Sicherheit bringen und als er gestorben ist, da wusste niemand mehr davon. So wie in Ihrer Geschichte.«
»Es ist eigentlich nicht meine Geschichte«, sagte der Pfarrer. »Sie stammt von Jesus.«
»Ja, ja, meinetwegen. Also mein Schatz ist ja wohl nicht so wertvoll wie der, aber sicher kann ich für die Münzen einiges bekommen.«
»Ja, Gefängnis.«
»Hä? Ja, wenn Sie den Fund nicht abgeben.«
May lächelte. Ich verrate Sie nicht, klar, aber vielleicht Ihr Nachbar? Und wenn nicht, ich weiß, was Sie sagen wollen, unterbrach ihn der andere, Gott sieht alles. Stimmt. Aber wenn Gott es sieht, kriege ich keine Gefängnisstrafe. War ein Scherz. Gut, Sie haben also wahrscheinlich recht. Ich sollte vielleicht, also ich überlege mir die Sache. Wahrscheinlich werde ich den Schatz dann doch nicht behalten. Löblich, löblich. Ist auch zu Ihrem Besten. Das Gespräch stockte. Schließlich meinte der Pfarrer, dann ist alles so, alles klar? Naja, schon irgendwie. Ich wollte ja eigentlich nichts von dem Fund erzählen. Ich wollte mich nur beschweren, dass... Naja, schon gut, schon gut. Über mich, dass ich für Sie gepredigt haben soll? Oder über den Nachbarn? Beides irgendwie. Pfarrer May lächelte wieder. Sie haben recht, ich habe für Sie gepredigt. Doch? Ja, für andere natürlich auch, aber nicht weniger für Sie. Ich wollte Ihnen klar machen, es gibt so vieles, von dem wir meinen, dass es unser Leben ausmacht. Bei dem Tagelöhner in der Geschichte war es vielleicht die Familie, die Freundschaft oder seine tägliche Arbeit. Als er aber den Schatz fand, war das alles nicht mehr wichtig gegenüber dem Großartigen, was er da gefunden hatte. Und bei Ihrem Nachbarn ist es vielleicht das Bedürfnis, alles picobello zu haben, nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen. Vielleicht auch das stolze Gefühl, besser zu sein als der unordentliche Nachbar. Und bei Ihnen ist es, ja, ich weiß nicht, vielleicht der Wunsch nach mehr Geld oder sei es auch auf unrechte Weise. Wenn nun jemand entdeckt, dass es etwas gibt, das ungleich wertvoller ist als das, und dass das Leben ausfüllt und ihm einen tieferen Sinn gibt, dann lässt er alles, was ihm bisher wichtig war und streckt sich nur nach diesem einen aus. Verstehe, was Sie sagen wollen. Oder meinetwegen, was Jesus mit der Geschichte sagen will. Aber was ist denn nun dieser Schatz? Was ist denn das Neue, das so viel mehr wert ist? Na, der Glaube an Jesus, habe ich doch erklärt. Das Wissen, von ihm geliebt zu sein, alle Schuld vergeben zu bekommen, ewiges Leben zu haben, Gottes Kind zu sein. Was kann es Wertvolleres geben? Sauter sah den Pfarrer verwirrt an und senkte dann den Blick. Er gab keine Antwort und May hakte auch nicht nach. Erst als nach einer Weile sein Gesprächspartner nickte, aufstand und sagte, nichts für ungut wegen, na, auf Wiedersehen, da fragte der Seelsorger, haben Sie eine Bibel, sonst kann ich Ihnen eine ausleihen. Ich meine nur, falls Sie nach dem Schatz graben wollen, von dem ich gesprochen habe. Danke, ich müsste noch irgendwo im Schrank. Also nochmals vielen Dank. Hier hinten, Herr Pfarrer, Herr May, hier hinten, hinten im Garten, ums Haus herum. Der Pfarrer folgte der Stimme und da kam ihm auch schon der Hausbesitzer entgegen. Guten Tag, Herr Sauter, vielen Dank für die Einladung. Ein Pfarrer, der ja oft ungebeten zu den Leuten kommt, der kommt natürlich besonders gern, wenn er ausdrücklich eingeladen wird. Schön, ich freue mich. Folgen Sie mir, wir feiern die Einweihung meines neuen Gartenhäuschens. Das Häuschen war wohl nicht dafür geeignet, dass mehrere Menschen darin sitzen und essen konnten, aber da schönes Wetter war, hatte der Gastgeber einen Gartentisch mit Stühlen auf der kleinen Rasenfläche davor aufgebaut. Meine Frau kennen Sie ja schon. Allerdings, in den letzten Wochen sind Sie beide ja regelmäßig im Gottesdienst. Und dies ist Herr Schönewolf. Wir haben uns kennengelernt, als ich den Fund ablieferte. Er arbeitet beim Archäologischen Landesamt. Und dies ist Herr May, unser örtlicher Pfarrer. Man begrüßte sich. Guten Tag, Herr Schönewolf. Nun, was war es mit den Münzen? Barock oder Mittelalter oder Römerzeit? Leider nur spätes 17. Jahrhundert. Aber immerhin, es sind ein paar schöne Stücke dabei und einige durfte Herr Sauter auch behalten. Frau Sauter sagte, ach, nehmen Sie doch bitte Platz, Herr May. Hier oder lieber im Schatten? Jörg, ich hole schon mal den Kuchen und den Kaffee. Oder warten wir noch? Ja, er müsste doch gleich. Ah, da ist er, ja. Ein großer, dünner Mann mit spärlichem Haar und spitzer Nase kam auf sie zu. »Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Waldner«, Sauter begrüßte ihn und stellte ihn den anderen Gästen vor. »Ein Freund der Familie?«, fragte der Archäologe. Der Mann setzte sich und antwortete, »Freund wäre vielleicht übertrieben, ein Nachbar, ein guter Nachbar.« Als Frau Sauter ins Haus eilte, um den Kaffee zu holen und ihr Mann ihr folgte, um die Tochter zu tragen, sagte Herr Waldner leise zu den beiden Männern, »Schon 22 Jahre wohne ich hier. Nie hat mich jemand eingeladen. Ich allerdings habe auch nie. Und nun bittet mich Herr Sauter, herüberzukommen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Aha, machte der Pfarrer nur. Herr Schönwolf sagte nichts. Er meinte, fuhr Waldner der Nachbar fort, es gäbe Wichtigeres zu zeigen und zu bereden als kleinliche, alltägliche Meinungsverschiedenheiten. Viel Wichtigeres. Ich weiß nicht, ob er den Garten meint.
Vielleicht will er Ihnen den archäologischen Fund zeigen, vermutete Herr Schönwolf.
Pfarrer May sagte, ich denke, er meint noch etwas viel, viel Wertvolleres.
Ach, noch einen größeren Schatz, da bin ich aber gespannt.
Frau Amanda Bock stand auf ihren Stock gestützt am Fenster und wartete auf den Briefträger. Im Hintergrund berichtete der Radiosprecher von den Krisen in aller Welt und übertönte damit ein wenig die jämmerliche Stimme der ehemaligen Sängerin Erna Kornblum, die im Apartment neben Amanda wohnte. Immer wenn der Nachrichtensprecher eine Pause machte, drang der zittrige Sopran herüber, begleitet von einem verstimmten Klavier, das noch älter war als seine Besitzerin. Amanda Bock übte sich der Kunst, diese Geräusche aus ihrem Bewusstsein auszublenden. Nachdem alle Versuche, die alte Kornblum zur Aufgabe ihrer Gesangsübungen zu überreden, fehlgeschlagen waren, hatte sie die Taktik des Weghörens entwickelt und war damit auch einigermaßen erfolgreich. Da kam der Briefträger. Er hielt kurz vor dem Gartentor, blätterte in seiner Tasche und zog etwas heraus. Dann steckte er es in Erna Kornblums Briefkasten.
Wieder nichts, dachte Amanda. Keiner denkt an mich, alle Welt hat mich vergessen. Stattdessen kriegt die alte Post.
Das Wort alte gebrauchte Amanda ganz bewusst, obwohl ihr klar war, dass sie beide im selben Jahr das Licht der Welt erblickt hatten.
Ich kriege keine Post, aber Sie, grummelte Frau Bock. Hoffentlich ist es nur Werbung oder noch besser Rechnungen. Möglichst hohe.
Naja, eine Einladung an die Scala oder die Met wird es nicht sein. Frau Amanda Bock stakste zu ihrem Sessel zurück, drehte das Radio ab und nahm ihr Buch zur Hand. Lesen konnte sie mit der entsprechenden Brille noch ganz gut. Sie nahm an, dass ihre Nachbarin nun auch bald mit dem Gesang, wenn man denn das Geräusch so nennen wollte, aufhören würde, um sich dem Lesen ihrer Post zu widmen. Und tatsächlich, nach einigen Minuten verstummte Erna Kornblum samt ihrem Klavier. Man hörte die Haustür, das Klappern des Briefkastens, noch einmal eine Tür und dann kehrte Ruhe ein. Amanda Bock schlug ihr Buch beim Lesezeichen auf und vertiefte sich in seinen Inhalt. Sie las zum vierten Mal vom Winde verweht. In der nächsten Stunde war nichts Dramatisches im realen Leben zu erwarten, bis der junge Mann das Essen auf Rädern brachte, vorausgesetzt, die Kornblum fing nicht wieder an mit ihrer Verdi-Arie. Sie freute sich auf den jungen Mann vom freiwilligen, wie hieß das nochmal, vom freiwilligen sozialen Jahr, nicht unbedingt, weil der das Essen brachte, sie war selten hungrig und der Geschmack, der Wohlgeschmack der Speisen ließ auch nicht gerade den Gedanken an 5 Sterne aufkommen. Nein, sie freute sich, weil der Besuch von Felix, so hieß er, eine Abwechslung war in ihrer grauen Einsamkeit und zwar eine sehr angenehme Abwechslung. Felix hatte zwar nie viel Zeit für ein Gespräch, weil er noch viele andere beliefern musste, unter anderem die Kornblumen nebenan. Aber die wenigen Minuten, die er da war, die kamen dir immer wie ein Sonnenstrahl an einem kühlen Regentag vor. Denn Felix war stets fröhlich und von ansteckender Ungezwungenheit. Punkt 11:55 hörte sie das Auto vor dem Eingang anhalten. Sie stemmte sich hoch. Natürlich hätte sie auch sitzen bleiben können. Felix hatte einen Schlüssel. Aber da sie sich immer auf sein Kommen freute, schien es ihr angemessen, den jungen Freund stehend zu empfangen und ihm die Wohnungstür zu öffnen.
Guten Tag, Frau Bock, da bin ich wieder mit den edelsten Speisen. Ich muss allerdings gestehen, die Trüffel hat der Koch vergessen und den Bordeaux habe ich schon unterwegs ausgetrunken.
Amanda Bock lachte.
Guten Tag, Felix. Also wenn der Bordeaux, den Sie mir weggetrunken haben, der Grund für Ihre Fröhlichkeit ist, dann sei er Ihnen auch gegönnt. Danke für Ihre Verzeihung, Madame. Darf ich die Töpfe hier abstellen, wie immer?
Wie immer. Und verraten Sie mir ein Geheimnis, Felix. Haben Sie vielleicht auch den Wein meiner Nachbarin ausgetrunken?
Felix grinste sich an, dann hob er mahnend den Zeigefinger. Sie werden doch hoffentlich Ihrer Nachbarin nichts Böses wünschen.
Wo Sie mir doch täglich so viel Gutes gönnt mit Ihrer Musik, witzelte Amanda. Felix nahm die Töpfe vom gestrigen Essen an sich.
Sie kriegt was anderes, vegetarisch. Ich muss immer Acht geben, dass ich Sie beide nicht verwechsel. Am Anfang wäre das mal fast passiert, aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich eine Eselsbrücke.
Ach,
eine Eselsbrücke? Welche denn?
Das kann ich nicht sagen.
Warum nicht?
Naja, das ist irgendwie, wenn ich Ihnen sage, warum ich es nicht sagen kann, dann kann ich es auch gleich sagen.
Ja, dann tun Sie das doch.
Felix schüttelte den Kopf, während er die leeren Töpfe in dem Korb verstaute, in dem noch die vollen für Vollkornblumen standen. Haben Sie Angst, ich würde mich ärgern? Der junge Mann kam aus der gebückten Haltung hoch und sah sie etwas verlegen an. Könnte schon sein.
Ich verspreche, dass ich nicht beleidigt bin, noch nicht einmal verstimmt.
Felix lächelte.
Nicht so verstimmt wie Frau Kornblums Klavier?
Ja, so verstimmt auf gar keinen Fall, kann ein Mensch gar nicht sein.
Gut, dann sage ich Ihnen meine Eselsbrücke. Ich muss immer an das Gleichnis denken, das Jesus erzählt hat, steht in der Bibel. Das hatte ich kurz vor meinem ersten Besuch gelesen. Beim jüngsten Gericht wird es zugehen wie bei einem Hirten, der seine Herde sortiert. Die Böcke zur Linken und die weiblichen Schafe zur Rechten. Naja, und weil sie Bock heißen, wohnen sie links.
Aber wirklich, originell. Und Frau Kornblum gehört zu den dämlichen Schafen. Aber das Gleichnis kenne ich gar nicht.
Nicht? Dann lesen Sie mal nach. Sie haben doch eine Bibel, oder?
Ja, sicher. Matthäus 25, wenn ich mich richtig erinnere. So, aber jetzt muss ich weiter.
Schon klar, damit das Schaf auf der anderen Seite nicht verhungert.
Bis morgen.
Fort war er. Amanda Box setzte sich an den Tisch, füllte das Essen auf Teller. Sie hätte es nie übers Herz gebracht, direkt aus den Töpfen zu essen, und ließ es sich schmecken, soweit das möglich war. Ihre Gedanken schweiften ab. Böcke und Schafe. Das kam ihr ein wenig bekannt vor, vielleicht noch vom Konfirmandenunterricht. Das konnte eigentlich kaum sein, der war schon zu lange her. Als sie fertig gegessen hatte, räumte sie den Tisch frei, holte die alte schwere Bibel und begann zu suchen. Matthäus, damit begann das Neue Testament, das wusste sie, und Kapitel 25 war ja auch leicht zu finden. Da war es, Vers 32, alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Tatsächlich.
Ja, und was macht Schafe und Böcke aus, wenn man das Gleichnis deutet? Was ist der Grund, weshalb die eine Gruppe Menschen in den Himmel kommt und die andere wohl nicht? Denn darum geht's doch, oder?
Was sagt Jesus dazu? Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, krank, im Gefängnis. Amanda dachte, es steht zwar nichts von den Einsamen da und von den vor Alter Schwachen, das ist mein Problem, aber irgendwie sind die sicher auch gemeint.
Wo haben wir dir geholfen, fragen die auf der rechten Seite, und sie bekommen die Antwort Gottes, was ihr getan habt. Eine meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und dann sind die Böcke auf der linken Seite dran, die haben Gott nicht geholfen, weil sie notleidenden Menschen nicht geholfen haben.
Amanda muss nachdenken. Ich gehöre auf die linke Seite, denkt sie beschämt.
Natürlich nicht, weil ich Bock heiße und links wohne, sondern weil das genau hier mich beschreibt. Mir liegen nicht die Menschen am Herzen, die Hilfe brauchen. Dabei bin ich selbst oft einsam und klage, dass niemand mich besucht. Sollte ich darum nicht umso eher versuchen, verstehen, dass auch andere einsam sind und sich über meinen Besuch freuen würden?
Ich bin zwar selten wirklich hungrig, aber ich wäre es, wenn ich nicht regelmäßig mit Essen versorgt würde. Ich kann nicht anderen zu essen bringen oder zu trinken. Ich kenne auch niemanden, der nackt ist oder im Gefängnis sitzt, aber ich kenne Menschen mit anderen Formen von Leid. Zum Beispiel Einsamkeit, Traurigkeit, Wehmut. Zum Beispiel meine Nachbarin.
Dieser letzte Gedankenschritt fiel Amanda schwer, so wie es immer schwer ist, wenn gute Vorsätze konkret werden sollen. Aber sie konnte den Gedanken nicht von sich weisen, er drängte sich ihr geradezu auf. Sie klappte die Bibel zu und stellte sie ins Regal. Dann begann sie umständlich, das Geschirr abzuspülen. Gewöhnlich brauchte sie höchstens 10 Minuten dafür, heute dauerte es 20. Ihre Bewegungen wurden immer langsamer, ohne dass ihr das bewusst war. Ihr Unbewusstes wollte den Augenblick möglichst lange hinausschieben, wo es keinen Grund mehr gab, dem auszuweichen, was sie als richtig erkannt hatte. Gegen 2:30 war es soweit. Amanda wusste, dass Frau Kornblum keinen Mittagsschlaf machte. Noch ein letztes Zögern vor dem Drücken des Klingelknopfes. Dann war der innere Widerstand gebrochen.
Frau Bock, Sie?
Ja, ich. Guten Tag, Frau Kornblum.
Aber ich singe doch gar nicht. Ich halte immer treu die mittäglichen Ruhezeiten ein.
Ich komme ja auch nicht, um mich zu beschweren.
Nicht? Was wollen Sie denn dann?
Sie besuchen.
Besuchen? Einfach so? Das haben Sie noch nie gemacht.
Eben, lächelte Amanda. Darum wird es höchste Zeit, damit anzufangen.
Ach, ja, wenn Sie meinen. Also ich wollte sagen, wenn das so ist, dann kommen Sie doch rein. Wir gehen ins Musikzimmer.
Sie gingen ins Musikzimmer, das bei anderen Leuten wahrscheinlich Wohnzimmer heißen würde, auch wenn da ein Klavier steht.
Trinken Sie einen Tee, Frau Bock?
Ja, gern, danke. Erna Kornblum machte sich in der kleinen Kochnische zu schaffen, während ihr Besuch auf dem uralten Sofa sich niederließ.
Ich muss Ihnen etwas Schönes erzählen, Frau Bock, aber erst sind Sie dran, hörte Amanda die alte Sängerin aus ihrer Ecke rufen, um das Wasserrauschen zu übertönen, als sie den Teekessel füllte. Sie haben doch sicher einen Anlass, zu mir zu kommen, nachdem wir uns nun 9 Jahre nur auf dem Flur, und manchmal haben Sie sich über meinen Gesang beschwert.
Ich entschuldige mich, dass ich manchmal unleidlich war.
Und ich entschuldige mich, dass ich manchmal extra laut gesungen habe, aus Trotz.
Erna kam und setzte sich Amanda gegenüber. Die sagte, wissen Sie, ich bin da auf eine Bibelstelle gestoßen. Genau genommen hat Felix mich drauf gestoßen. Da steht, wenn wir einander besuchen, helfen, uns kümmern um Menschen in Not, dann ist das, als hätten wir das nicht Menschen, sondern Gott getan.
Und wir werden an seinem Reich teilhaben. Wenn aber die anderen uns gleichgültig sind, dann eben das Gegenteil.
Ach, das steht in der Bibel?
Ja, im Matthäusevangelium. Als ich das las, dachte ich, wir beide sind doch nun lange genug gleichgültig aneinander vorbeigegangen.
Erna nickte. Ja, da haben Sie recht.
Oh, sie stand mühsam auf, weil der Wasserkessel pfiff. Als sie den Tee aufgegossen hatte und zurückkam, strahlte sie. Und nun will ich Ihnen erzählen, was ich heute... Wissen Sie, dass Sie mich heute in so guter Absicht besuchen, das ist schon die zweite Freude, die ich heute erlebe. Die erste, normalerweise rede ich ja nicht über so etwas, aber weil heute ein besonderer Tag ist und ich mich so freue... Ich habe Geld bekommen, eine Nachzahlung einer Gage, über die es früher einmal Streit gegeben hat. Aber jetzt hat mein damaliger Agent es doch noch für mich erreicht. Heute Morgen kam die Nachricht mit der Post. 632 Euro.
Ich gratuliere.
Ist das nicht wunderbar? Sie setzte sich ans Klavier und schlug an und sang eine Opernarie.
So musste sie wohl ihre Freude ausdrücken. Das Musikstück klang auch fröhlich. Auch wenn die lustigen Sprünge der Melodie Ernas alter Stimme etwas Mühe machten. Wahrscheinlich sagte der Text auch etwas Erfreuliches, vermutete Amanda, aber sie konnte ihn nicht verstehen, da er italienisch war.
Oh, Anna brach ihren Gesang ab. Entschuldigung, ich vergaß, dass ich mit meinem Singen bei Ihnen ja wohl keine Freude auslöse. Ich musste einfach, verstehen Sie, Frau Bock, Musik ist mein Leben, gewesen, muss ich wohl sagen. Wenn man fast täglich auf der Bühne stand und das viele Jahre lang und den Menschen mit seiner Stimme ins Herz singen kann und dann mit Applaus belohnt wird. Es fehlt einem sehr viel, wenn das nicht mehr möglich ist.
Ja, das verstehe ich.
Man ist dann auf einmal so leer.
Ja, das verstehe ich, sagte Amanda noch einmal.
Waren Sie auch künstlerisch tätig?
Nein, ich habe als Büroangestellte in einem pharmazeutischen Betrieb gearbeitet, aber es bedeutet mir auch viel, besonders als mein Mann mit nur 51 Jahren starb.
Oh, das tut mir leid. Ich war nicht verheiratet. Die Musik war sozusagen mein Partner, mein Lebensinhalt. Und Sie kennen sicher den Spruch, dass der Applaus das tägliche Brot für den Künstler ist. Darum freue ich mich auch so über diese Nachzahlung. Nicht nur, weil ich das Geld gut gebrauchen kann, sondern auch, weil es in meiner künstlerischen Dürrezeit im Alter noch einmal eine Bestätigung ist. Verstehen Sie?
Ja, durchaus. Ich kenne ja auch das Gefühl der Leere, wenn auch auf andere Weise.
Erna nickte, als wenn man in ein Loch fällt. Was kann man da tun? Womit kann man die Leere füllen?
Ist das eine echte Frage? Ich weiß nicht, vielleicht mit Kontakt zu anderen Menschen, mit Hilfe für sie, wie es diese Bibelstelle sagt, oder sogar Kontakt mit Gott.
Oh, der Tee, er hat sich ja lange genug gezogen.
Erna Kornblum erhob sich vom Klavierstuhl und eilte zu ihrem Küchenschrank. Als sie wieder ins Musikzimmer kam mit Teetassen und Zuckerdose auf einem Tablett, meinte sie: Aber heute habe ich zwei Freuden bekommen, da will ich nicht grübeln und in Schwermut versinken. Sie besuchen mich und ich habe über 600. Was mache ich nur mit so viel Geld? Es geht mich sicher nichts an, Frau Kornblum, aber wenn das auch eine echte Frage war und nicht nur eine rhetorische, ich hätte da einen Vorschlag. Ach ja, welchen? Es würde aber sicher so an die 100 Euro kosten, ich weiß es nicht genau.
Na, heraus mit der Sprache.
Sie könnten mal Ihr Klavier stimmen lassen. Frau Borg, das ist eine wundervolle Idee.
Bei der Beerdigung vor 3 Tagen war das Wetter schöner gewesen, warm und trocken bei strahlend blauem Himmel. Als Carla hinter dem Sarg hergegangen war, hatte sie das unklare Gefühl bekommen, dass das Wetter unpassend sei. Wenn sie trauerte, durfte niemand lachen, auch nicht die Sonne. Jetzt war es kühler. Es regnete nicht, aber die Luft war feucht. Einzelne Nebelschwaden, die langsam durchs Tal krochen, streiften manchmal auch den Friedhof am Berghang. Es schien, als wäre der erste Angriff des Frühlings auf den Winter zunächst zurückgeschlagen worden, aber der Jüngere sammelte erneut seine Kräfte und würde am Ende doch Sieger bleiben. Ottos Grab hatte natürlich noch keinen Stein, aber die Grenze waren entfernt. 12 oder 15 Schritte vom Grab auf der anderen Seite des Kiesweges stand eine Bank. Carla setzte sich darauf. Katharina, ihre Tochter, setzte sich neben sie. Was sollte sie auch sonst tun? Ein 13-jähriges Mädchen kann am Grab seines Vaters nur tun, was seine Mutter tut. Aber als Carla minutenlang still saß, in ihrer Trauer gefangen wie in einem Kerker und mit ihren Gedanken und Gefühlen immer wieder nur an Mauern stieß, da konnte das Kind sie nicht begleiten, jedenfalls nicht so lange. Mama, sagte Katharina und wartete auf eine Reaktion ihrer Mutter. Als die nicht kam, fuhr sie fort: Ich gehe mal ein bisschen rum, ja? Carla blickte ihre Tochter an. Sie hatte die Frage nicht richtig gehört, aber sie wollte nicht nachfragen und nickte nur. Katharina stand auf und schlenderte langsam zwischen den Gräbern umher. Sie las die Sprüche auf den Grabsteinen und die Namen. Die meisten Namen kannte sie, aber nicht die Personen. In der Nähe des Eingangs bückte sich ein Mann über ein älteres Grab und zupfte Unkraut heraus. Als Katharina vorbeikam, richtete er sich auf und lächelte. »Guten Tag, Katharina!« Sie wunderte sich. »Der Mann kennt mich? Wer ist das?« Sein Gesicht kam mir zwar ein wenig bekannt vor, aber sie wusste nicht, woher. »Guten Tag!« »Du weißt wohl nicht, wer ich bin?« Sie schüttelte den Kopf. »Onkel Roland bin ich, dein Onkel Roland!« Katharina antwortete nicht, aber der Zweifel stand ihr so deutlich ins Gesicht geschrieben, dass keine Worte nötig waren. »Ich sehe, du weißt nichts von mir. Papa und Mama haben dir nichts von mir erzählt. Es wäre ihnen wohl lieber gewesen, wenn es mich gar nicht gegeben hätte, besonders deiner Mama. Aber wenn man jemanden verschweigt, verschwindet er dadurch nicht einfach. Ich bin der jüngere Bruder deines Vaters.« »Ach, ja, haben deine Eltern denn nie von mir gesprochen?« »Von Roland war schon mal die Rede.« »Na, siehst du.« »Aber, ach jetzt, wie ich sie sehe, jetzt weiß ich, wo ich sie gesehen habe, bei der Beerdigung.« Vor ihrem inneren Auge lief die merkwürdige Szene ab. Ihre Mutter ging auf einen Fremden im schwarzen Anzug zu und redete leise, aber heftig auf ihn ein. Daraufhin drehte der sich um und ging davon. Als Katharinas Mutter wieder zurückkam, blitzten ihre Augen mit noch voller Zorn. Katharina hatte sich dabei gewundert, denn das schien ihr nicht richtig zu einer Beerdigung zu passen. »Leider«, sagte der Onkel, »leider wollte deine Mutter nicht, dass ich an der Trauerfeier teilnahm. Aber sag doch nicht sie zu mir, ich bin dein richtiger Onkel, auch wenn du mich bisher noch nicht kanntest.« Das Mädchen nickte nur. »Weil ich also nicht bei der Trauerfeier dabei sein durfte, dachte ich, ich gehe heute mal zum Grab und halte meine private Trauerfeier. Aber ich sah euch beide da sitzen, da habe ich beschlossen, noch etwas zu warten, bis ihr wieder geht.
Es ist ja nicht unbedingt nötig, dass wir noch einmal aneinander geraten. Aber wenn du der Bruder von Papa bist, warum hattet ihr Zoff? Das ist eine längere Geschichte. Wenn du willst, erzähle ich sie dir, aber du kannst natürlich auch deine Mutter bitten, sie dir zu erzählen. Vielleicht, nun, du bist alt genug zu verstehen, dass es gut ist, man bekommt eine Sache von zwei Seiten geschildert. Die Berichte unterscheiden sich manchmal. Da kann man sich dann selbst ein Urteil bilden. Katharina nickte. Welche von Onkel Rolands Bemerkungen sie damit bestätigen wollte, wusste sie selbst nicht genau. Der Onkel nahm es als eine Aufforderung zu erzählen. Dein Vater hatte die Werkstatt unseres Vaters geerbt und mitgeschickt zu einem kleinen Betrieb, zu einer kleinen Produktionsanlage ausgebaut. Ich hatte nichts mit der Metallverarbeitung im Sinn, interessierte mich mehr für die Natur. Ich machte eine Lehre als Gärtner. Gern hätte ich mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Gärtnerei, aber die Bank wollte mir keinen Kredit geben, es sei denn, ich fände einen Bürgen. Das ist jemand, der sich verpflichtet einzuspringen, wenn einer seinen Kredit nicht zurückzahlen kann. Und dein Vater hat mir von sich aus angeboten, für mich zu bürgen. Sein Betrieb lief damals gut. Ich konnte also anfangen. Aber es ging schief, weil, na, die Einzelheiten erspare ich dir. Ich war bankrott und Otto musste zahlen. Das traf unglücklicherweise mit einer Absatzkrise in seinem Betrieb zusammen, sodass der dann auch kaputt ging. Dass Papa einen Betrieb hatte, der pleite ging, das wusste ich. Da war ich noch winzig. Nur wie es dazu kam, na, nun weißt du's. Und seitdem fetzt ihr euch, du und wir? Nun, dein Papa hat mir keine Vorwürfe gemacht, oder sagen wir wenige. Deine Mama dafür umso mehr. Und darum wollte sie nicht, dass du zur Beerdigung kommst? Sie meint wohl, jedenfalls hat sie das gesagt, ich sei an Ottos Tod schuld. Aber er ist an Krebs gestorben. Ja, sagte Roland nur und breitete die Hände aus, als habe er auch keine Ahnung, wie das zu erklären sei. Katharina meinte, ich frage Mama danach. Besser nicht hier am Grab, riet ihr Onkel. Frag sie später mal. Sag ihr auch nicht, dass wir miteinander gesprochen haben. Das ärgert sie nur. Wir sollten ihr jetzt Zeit lassen zu trauern. Das verstand Katharina nicht, jemandem Zeit lassen zu trauern. War es denn nicht besser, die Trauer so bald wie möglich zu beenden? Aber sie sagte nichts, nickte nur und ging zu ihrer Mutter zurück. Wo warst du denn so lange? Fragte die, als Katharina sich wieder neben sie gesetzt hatte. Ach, ich habe mich da unterhalten. Mit wem? Ein Mann. Du sollst doch nicht mit fremden Männern sprechen, wenn du allein bist. Es war ja kein Fremder. Kein Fremder? Wer war's denn? Katharina zögerte etwas, aber dann sagte sie, Onkel Roland. Karl schreckte auf, setzte sich gerade hin und sah ihre Tochter überrascht an, sagte aber nichts. Mama, sag mal ehrlich, stimmt es, dass er an Papas Tod schuld ist? Er sagt, du hättest das behauptet, aber er ist doch an Krebs gestorben. Karl ließ sich Zeit mit der Antwort. Es stimmt, dass er an Krebs gestorben ist, aber weißt du, dein Onkel ist schuld am Zusammenbruch unserer Firma, weil dein Papa ihm, ja, ich weiß, das hat er mir erzählt, aber wenn Papa die Firma nicht mehr hatte, gut, wir hätten dann sicher nicht mehr so viel Geld, hatten dann nicht mehr so viel Geld wie vorher, aber davon stirbt man doch nicht. Ja, in gewisser Weise vielleicht doch, nämlich, sieh mal, dein Papa war so ganz in seiner Firma aufgegangen. Sie war sozusagen sein ganzer Lebensinhalt. Und als er sie nicht mehr hatte, war das sehr deprimierend für ihn. Er meinte auch, er müsse sich für den Bankrott schämen, was ja natürlich Unsinn ist, aber das konnte ich ihm nicht klar machen. Und er hat besonders, als er dann krank wurde, seinen ganzen Lebensmut verloren. Verstehe mich recht nicht, dass er sich das Leben selbst genommen hätte vor Verzweiflung. Nein, aber der Arzt hat es so gesagt, wenn er kämpfen würde gegen seine Krankheit, wenn er sich nicht selbst aufgäbe und vielleicht wirklich leben wollte, dann hätte er eine viel größere Chance, die Krankheit zu besiegen. Er sah kein Ziel mehr. Ach Kind, ich wollte dir das alles eigentlich nicht erzählen, aber wieder mal hat Roland sich eingemischt. Ach Mama, ich bin doch kein Baby mehr. Ich finde es echt nicht richtig, dass ihr mir das alles verschwiegen habt. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass ich einen Onkel habe und dass der uns, Ich finde das nicht okay.
Carla kommentierte das weder durch Worte noch durch Gesten. Sie nahm nur wieder ihre vorherige Haltung ein, die Ellbogen auf den Oberschenkeln abgestützt und das Gesicht in den Händen. Nach einer Weile fragte sie zu ihren Füßen hinunter, »Was macht er denn da?«
»Onkel Roland, er wollte zu Papas Grab, aber weil er nicht mit dir zusammenrasseln wollte, hat er noch gewartet, bis wir verschwinden.«
»Wie kamst du überhaupt mit ihm ins Gespräch? Du kennst ihn doch gar nicht. Hat er dich angesprochen?«
»Ja, er hat da so Unkraut, wahrscheinlich nur zum Zeitvertreib. Ich dachte, es wäre der, wie heißt der hier alles in Ordnung hält?
Der Friedhofsgärtner.
Ja, aber er hatte keine Arbeitsklamotten an.«
»Du dachtest, er wäre der Gärtner?«
Carla richtete sich plötzlich auf, als habe sie etwas erschreckt.
Sie blickte in den grau verhangenen Himmel hinauf, aber Katharina merkte, dass ihr inneres Auge etwas anderes zu sehen schien, etwas wie eine Vision.
»Was ist, Mama?«
Sie spürte die plötzliche Veränderung in ihrer Mutter und die war ihr unheimlich. Sie rückte näher, wie um sich an sie zu schmiegen. Aber Carla sprang auf und ging von einer inneren Unruhe getrieben vor der Bank hin und her. Dann blieb sie stehen und strich sich mit der Hand langsam über das Gesicht, wie wenn man nach dem Aufwachen den Schlaf vertreiben will.
»Mama, sag doch, was ist?«
Die Mutter setzte sich wieder und legte ihrer Tochter den Arm um die Schulter.
»Ach, nichts, Katharina.« »Mama, ich habe eben schon gesagt, ich bin kein Baby mehr. Warum willst du mir nicht sagen, was du denkst?«
Nach einer Weile des Schweigens sagte Carla, »Du hast wohl recht.« Und sie drückte ihre Tochter fester an sich.
»Als du eben sagtest, du dachtest, es sei der Gärtner, da hat mich das an etwas erinnert.«
Sie nahm den Arm zurück und öffnete den Reißverschluss ihrer Jacke, als wenn es ihr plötzlich zu heiß geworden wäre. Langsam, vor jedem Satz überlegend, erzählte sie, »Wir waren damals im Jugendkreis unserer Kirche, alle drei, dein Papa, sein Bruder und ich. Oft haben wir kleine Theaterstücke in der Kirche aufgeführt. Einmal haben wir die Ostergeschichte aus der Bibel nachgespielt. Ich war Maria Magdalena und hatte den Jüngern zu berichten, was ich am Ostermorgen am Grab erlebt hatte. Der Leichnam von Jesus war nicht im Grab. Da kam ein Mann, von dem ich zunächst dachte, er sei der Gärtner. Also Maria Magdalena dachte das, er wäre der Gärtner. Aber es war Jesus. Er war vom Tod auferstanden.
Und das ist dir jetzt eingefallen?
Ja, der Satz, ich dachte, er sei der Gärtner. Ich hatte den Satz damals zu sagen. Und ich weiß noch, wie damals eine große Freude über mich gekommen ist. Jesus lebt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Als ihre Mutter eine Weile geschwiegen hatte, in ihre Gedanken versunken, fragte Katharina,
ja, und du meinst, also jetzt bist du auch happy, weil doch Papa auch tot ist und...
Er lebt, Katharina, weil doch Jesus auch lebt und seinen Leuten versprochen hat, dass sie auch leben, mit ihm, für immer. Sie sah ihre Tochter an. Verstehst du, Katharina?
Nicht so richtig. Also schon, sicher, aber ich verstehe nicht, warum du auf einmal, ich meine, du hast doch schon immer geglaubt, wer an Jesus glaubt, der kommt in den Himmel und so und lebt da.
Ja, ich habe es immer gesagt, aber es gibt Dinge, die weiß man, und weiß sie doch nicht. Oder das Wissen ist im Kopf, aber nicht im Herzen.
Katharina nickte, ja, das verstehe ich.
Ein Windstoß musste wohl eine kleine Lücke in der Wolkendecke geblasen haben. Jedenfalls schien es für kurze Zeit etwas heller zu werden, ohne dass allerdings die Sonne direkt zu sehen war.
Wartet Roland immer noch da hinten?
Wahrscheinlich.
Bitte geh und hol ihn. Bitte ihn zu uns.
Katharina guckte ihre Mutter erstaunt an, dann zuckte sie mit den Achseln, stand auf und lief fort und kam nach 2 Minuten in Begleitung ihres Onkels zurück. Der trat vor seine Schwägerin hin und sagte leise, »Es tut mir so leid, Carla.« Sie stand auf, trat zögernd ein paar Schritte auf ihn zu, wollte ihm die Hand reichen, überlegte sich spontan anders und umarmte ihn. »Mir tut es leid, Roland, wie ich dich behandelt habe.« Sie lösten sich aus der Umarmung, setzten sich auf die Bank, das Kind zwischen sich.
»Ich hatte lange vergessen, was uns früher einmal sehr wichtig war, dir und Otto und mir. Als Roland etwas verständnislos guckte, erklärte Katharina: Aber jetzt hat sie es wieder geschnallt, dass Jesus lebt und Papa irgendwie auch. Roland nickte. Auch ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, Carla. Soll ich dir sagen, wie ich darauf kam? Otto hat meine Schulden übernommen. Das ist doch ein deutliches Beispiel dafür, was Jesus für uns getan hat. Er hat erbürgt für uns, er lädt sich unsere Probleme auf, unsere Schuld, auch wenn es ihn das Leben kostet, aus Liebe. Ja, Roland, das ist Karfreitag, aber es folgt Ostern, das sollen wir nicht vergessen. Ihr Schwager nickte und für eine Weile hingen sie alle ihren Gedanken nach. Wenn Papa nicht richtig tot ist, unterbrach Katharina schließlich das Schweigen, wie, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich auch nicht, meinte ihre Mutter. Ich weiß es nur, weil das so in der Bibel steht. Es gibt kein Leid und keine Krankheit mehr, auch keinen Krebs, keine Schmerzen und keine Tränen und keinen Tod. Und keine Schuld, ergänzte Roland. Und keine Unversöhnlichkeit, fügte Carla hinzu. Du weißt ja, Katharina, dass ich Gärtner bin. Nicht mehr selbstständig, aber immerhin noch in dem Beruf tätig. Neulich, als ich im Gewächshaus gearbeitet habe, kam mir so der Gedanke, Gott hat die Menschen auf die Erde gesetzt, wie der Gärtner die Pflanzen ins Glashaus. Und da können sie sich die erste Zeit ihres Wachstums ungestört entwickeln. Es ist warm, es gibt keinen Sturm und keinen Hagelschlag und keine Schnecken fressen die Blätter. Vielleicht würde manche Osterglocke gern für immer da bleiben, aber das ist nicht die Bestimmung für die Blumen. Das ist nicht das wirkliche Leben, nur die Vorbereitung darauf. So ist unser Leben in diesem Körper auf dieser Erde nur die Vorbereitung auf das, was kommt, wofür Gott uns gemacht hat. Roland stand auf und ging zum Grab seines Bruders hinüber. Eine Minute sahen die beiden auf der Bank nur seinen Rücken. Dann drehte er sich um und fragte, wäre es dir recht, Carla, wenn ich das Grab mit Blumen bepflanze? Ich würde dir natürlich zuerst zeigen, wie ich es mir denke, damit du sagen kannst, ob du es so oder anders haben willst. Ja, gern, sagte Carla. Vielleicht Osterglocken, schlug Katharina vor. Am Montag früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen auf einer Bank und beobachtete mit seinem Fernglas ein Pärchen Blaumeisen, das offenbar mit dem Nestbau beschäftigt war. Die Bank, auf der er saß, stand auf dem höchsten Punkt, von dem aus man eine weite Aussicht ins Tal hatte. Wollte man noch höher hinauf, müsste man in den Wald. Im Tal lag noch ein leichter Dunst, aber hier oben war es klar. Ein herrlicher Morgen. Genau das Richtige für Karl, sein Dasein als rüstiger Rentner zu genießen und sich seinem Hobby der Vogelbeobachtung zu widmen. Als Karl Bönninghausen das Glas zur Seite und etwas hinunterschwenkte, um eine der Blaumeisen bei ihrem Flug zu verfolgen, bekam er einen Mann vor das Objektiv, der mit seinen Nordic Walking Stöcken den Berg hinaufstapfte. Karl korrigierte ein wenig die Schärfeeinstellung. Ja, er erkannte den Wanderer, Michael Platt. Auch ein Rentner, der sich freuen konnte, noch beweglich zu sein und der alles dafür tat, diesen Zustand auszunutzen und so lange wie möglich zu erhalten. Warum blieb Michael stehen? Konnte er nicht mehr und musste verschnaufen? Nein, er bückte sich. Offenbar hatte er etwas gefunden und hob es auf. Ja, jetzt konnte Karl es deutlich sehen, ein Portemonnaie. Michael öffnete es und schaute hinein. Karl konnte zwar nichts vom Inhalt erkennen, aber unübersehbar war das zufriedene Grinsen im Gesicht von Michael, während er die Geldbörse einsteckte, sich umschaute, ob niemand in der Nähe war und fröhlich weiterwanderte. Etwa 12 Minuten später kam Michael bei der Bank an. Morgen, Karl! Morgen, Michael! Der Ankömmling setzte sich neben Bönninghausen, streckte die Beine aus und wurstelte seine Handgelenke aus den Schlingen seiner Walkingstöcke. Während Karl das Glas weiter vor die Augen hielt, überlegte er, sollte er Michael sagen, dass er ihn beobachtet hatte, als er das Portemonnaie aufhob? Nein, erstens war Karl ein Mensch, der sowieso nicht mehr redete, als unbedingt nötig war. Er konnte sich auch keinen Vogelbeobachter vorstellen, der ein Schwätzer war. Und zweitens fand er, Michael sollte von allein drauf kommen, dass er den Fund abgeben musste. Wenn er es nicht nur tat, weil er sich beobachtet wusste, war seine Ehrlichkeit nicht viel wert. Ob er gar beleidigt wäre, wenn Karl ihn aufforderte, das Ding abzugeben? Du bist wohl oft hier und guckst dir die Vögel an, fragte Michael. Aber es war eigentlich keine Frage, denn sie hatten sich schon oft hier oben getroffen, sondern eher ein Versuch, ein unverfängliches Gespräch in Gang zu bringen. Hm? Karl nickte, dass die Büsche vor seinen Augen tanzten. Kannst wohl von hier oben jeden sehen, der sich nähert, wie? Aha, dachte Karl. Er tastet sich behutsam vor, um herauszukriegen, ob ich ihn beobachtet habe. Ich achte mehr auf die Vögel, antwortete er ausweichend. Aber wenn er wissen will, ob ich ihn gesehen habe, muss man wohl daraus schließen, dass er seinen Fund behalten will, wenn niemand ihn beobachtet hat. Soll ich sagen, was ich gesehen habe? Ich werde es ihm nicht direkt sagen, sondern vorsichtig andeuten. Man kann viel Schönes sehen. Neulich zum Beispiel, neulich ist übertrieben, es war schon vor 2 Jahren oder so, da habe ich eine Elster beobachtet. Sie hat bei Sanders im Garten etwas geklaut, was da auf dem Gartentisch lag. Was Glänzendes, wie es die Eltern lieben. Konnte aber nicht erkennen, was es war. Tatsächlich? Ja, aber Vögel wissen ja nicht, was Stehlen ist. Sie haben keine Moral. Bei Menschen ist das anders. Die wissen, was Unrecht und Recht ist. Die haben eine Moral. Mhm. Oder auch nicht. Beide schwiegen. Die Blaumeisen waren nicht mehr zu sehen. Karl suchte erst das Gebüsch und dann den Himmel ab. Da oben entdeckte er eine Lerche. Leise pfiff er vor sich hin. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, was er da pfiff. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wahrscheinlich war er darauf gekommen, durch die Strophe, die Lerche schwingt sich in die Luft. Ich gehe dann mal weiter, sagte Michael Platt, stand auf und bewaffnete sich mit seinen 2 Stöcken. Karl nickte nur. Schönen Tag noch, grüßte Michael und ging los, weiter hinauf in den Wald. Ein Bussard kreiste über dem Tal, der suchte wohl Beute. Allmählich erweiterte der Vogel seinen Suchradius und näherte sich dem Punkt, an dem Karl saß. Der senkte sein Glas nach unten, um vielleicht ein Mäuschen oder ein anderes Beutetier zu sehen, auf das es der Bussard abgesehen haben könnte. Dumm eigentlich, denn im Gras war ein Mäuschen auch mit dem Fernglas von hier aus nicht zu sehen. Dafür aber sah er wieder einen Mann. Auch den kannte er, Armin Laufer, etwas jünger als er. Der war gerade in die Schule gekommen, als Karl in der obersten Klasse war. Armin hatte den Blick auf den Boden gerichtet und wendete den Kopf hin und her. Offensichtlich suchte er etwas. Darum dauerte es auch über 1/4 Stunde, bis er hier oben bei Karl Bönninghausen angekommen war. Morgen, Karl.
Morgen, Armin.
Du hast nicht zufällig ein Portemonnaie gefunden, Karl?
Ich? Nein.
Das war genau genommen nicht gelogen, aber mehr wollte Karl nicht sagen. Michael sollte seine Chance bekommen, selbst seinen Fund zu melden. Wenn er es nicht tat, konnte Karl ja immer noch eingreifen.
Ich muss es gestern Abend beim Joggen verloren haben. Hier herauf bin ich gejoggt und dann wieder runter. So ein Mist.
Tut mir leid, Armin. Armin Laufer ging noch bis zum Waldrand, kehrte wieder um und suchte auf dem Rückweg noch einmal sorgfältig. Am Dienstag früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen wieder auf seiner Lieblingsbank. Diesmal war es nebelig und sein Blick durchs Fernglas reichte nicht weit. Er bemerkte Michael Platt darum erst, als er nur noch gut 100 Meter entfernt war. Der keuchte heute etwas mehr, als er schließlich bei der Bank ankam, vielleicht wegen der schweren, feuchten Luft.
Morgen, Karl.
Morgen, Michael. Etwa 5 Minuten saßen sie schweigend nebeneinander. Karl suchte vergeblich nach einem Vogel. Die schienen heute keine Lust zum Fliegen zu haben.
Gestern, murmelte er schließlich, als du weg warst, kam Armin Laufer hier vorbei. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Du? Hast du ihn in letzter Zeit mal getroffen?
Nö.
Er suchte etwas, das er verloren hatte beim Joggen, sein Portemonnaie.
Ach, ja. Wieder schwiegen sie. Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. Michael grübelte, ob Karl wohl etwas wusste oder ahnte und ihm das andeuten wollte. Und Karl überlegte, ob er eben dies noch etwas deutlicher tun sollte. Schließlich drang er sich dazu durch.
Als ich damals die diebische Elster beobachtet habe, da dachte ich, ob sie anders handeln würde, wenn sie wüsste, dass sie beobachtet wird? Ist natürlich eine blöde Frage. Sowas denken nur Menschen. Sie machen ihr Verhalten davon abhängig, ob sie gesehen werden oder nicht, ob sie sich unbeobachtet glauben. Michael sah den anderen wortlos an, dann wandte er den Blick ab. Aber irgendwie, fuhr Karl fort, irgendwie sind wir ja immer beobachtet. Von Gott, meine ich. Daran glaube ich nicht, trotzte Michael. Macht nichts, er sieht uns trotzdem. Quatsch, wenn ich sage, ich glaube nicht an Gott, dann heißt das, ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Und wenn es ihn nicht gibt, dann sieht er mich auch nicht. Karl antwortete nicht, suchte nur den Nebel nach Vögeln ab. Es wirkte auf Michael, als würde er da oben am Himmel nach Gott suchen. Außerdem, fuhr Michael Blatt fort, ist heute verpönt aus pädagogischer Sicht, was früher üblich war, nämlich, dass man den Kindern Angst machen wollte vor dem Gott, der alles sieht, um dann zu erreichen, dass sie sich ordentlich benehmen. Karl schwieg weiter. Schließlich forderte Michael ihn auf. Hat sie die Sprache verschlagen? Sag was. Schön, ich sage was. Erstens ist es mir egal, was verpönt ist oder gerade in Mode. Mich interessiert die Wahrheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die Augen zumacht, nur weil es bei den Menschen gerade verpönt ist, davon zu reden, dass er alles sieht. Und zweitens habe ich meine Kinder nicht mit solchen Drohungen erzogen. Und Elke tut es mit meinen Enkeln auch nicht. Ich habe immer gesagt, Gott sieht natürlich, was wir tun, aber er sieht auch, wenn es Anlass gibt, sich über uns zu freuen. Und er sieht auch, wenn wir besondere Hilfe brauchen, wenn er uns schützen muss. Und wenn wir auf verkehrten Wegen gehen, dann warnt und korrigiert er uns. Beide schwiegen wieder, bis Michael sagte, ich gehe dann. So eine Predigt am frühen Morgen muss erst verdaut werden. Du wolltest, dass ich sage, was ich denke. Ja, ist schon gut. Michael stand auf und ging in den Wald. Er hätte nicht zu sagen gewusst, welche Frage ihn mehr beschäftigte, ob Gott ihn sah oder ob Karl ihn gesehen hatte. Am Mittwoch früh um 6:30 saß Karl Bönninghausen auf seiner Bank oben am Berg. Heute war das Wetter klar, er hatte das Fernglas vor den Augen und beobachtete das musste wohl ein Gartenrotschwänzchen sein, obwohl es hier von den Gärten und Häusern noch weit entfernt war. Das Klicken von Michaels Nordic Walking-Stöcken machte ihn auf den Ankömmling aufmerksam. Morgen, Karl! Morgen, Michael! Da, ein Gartenrotschwänzchen. Willst du mal? Er hielt ihm das Fernglas hin. Da, bei dem Schlehenbusch. Michael nahm das Glas und blickte hindurch. Er sah keinen Vogel, sagte aber nichts dazu, brummte nur und gab es zurück. Ich war übrigens bei Armin Laufer. Ich hatte sein Portemonnaie gefunden vorgestern. Das habe ich ihm gebracht. Du hast mir ja gesagt, dass er seins vermisste. Wie viel war drin? Ja, ziemlich viel. 619,32 €. So viel? Ja, habe ich Armin auch gesagt. So viel trägst du beim Joggen mit dir rum? Als Karl nichts antwortete, sagte Michael nach einer Weile, da oben ist ein Bussard. Karl setzte das Glas ab, suchte den Raubvogel am Himmel und setzte es wieder vor die Augen. Schön, stolzer Vogel. Der soll ja so gute Augen haben, meinte Michael. Viel schärfer sieht er als wir Menschen. Kann von oben die kleinste Beute entdecken. Stimmt. Erinnert so ein bisschen daran, wie früher immer gesagt wurde im Kindergottesdienst, Gott sieht vom Himmel herunter alles. Karl sah den anderen an, um in seinem Gesicht zu lesen, ob der ihn provozieren wollte. Das schien aber nicht der Fall zu sein. Guck nicht so erstaunt, grinste Michael. Ich dachte eben, man kann es ja nie so genau wissen, ob man beobachtet wird. Karl nickte. Dann zog er sein Taschentuch heraus und putzte das Okular seines Fernglases. Hat dir Armin Finderlohn angeboten? Ich meine, bei über 600? Hat er. Aber das habe ich natürlich abgelehnt. Das wäre mir zu schäbig vorgekommen. Karl steckte das Taschentuch wieder ein. Mal ganz offen und ehrlich, Karl. Hast du mich beobachtet, als ich das Portemonnaie gefunden habe? Ja. Warum hast du das nicht gesagt?
Warum sollte ich? Es ist doch besser, dass du selbst gemerkt hast, was zu tun war.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe den ganzen letzten Abend überlegt, was ist besser, 619 € oder ein gutes Gewissen? Ehrlich, wenn wir nicht geredet hätten, wäre das für mich jetzt gar keine Frage gewesen. Ich hätte das Geld bedenkenlos genommen, aber dann... Naja, irgendwie fand ich gestern Abend ein gutes Gewissen nicht auch was wert.
vielleicht sogar mehr als 600 Euro. Karl nickte, dann beobachtete er wieder den Bussard. Als Michael schon glaubte, das Thema wäre erledigt, murmelte Karl: Was Wert hat, hängt nicht von der Sicht ab, die jemand hat. Wie meinst du das? Und stell dir vor, die Elster entdeckt im Garten zwei Ringe, einen goldenen Fingerring und einen verzinkten zum Aufreißen der Cola-Dose. Der goldene ist aber verdreckt oder blind, jedenfalls glänzt er nicht. Und der Dosenring, der blitzt in der Sonne. Welchen nimmt die Elster?
Den glänzenden wahrscheinlich.
Genau, weil sie nicht den absoluten Wert einschätzen kann. Sie sucht nur, was glänzt. Nickte Michael, verstehe. Damit willst du sagen, was uns wertvoll ist, scheint vielleicht in Wirklichkeit wertlos. Das ist in Wirklichkeit wertlos. Und was wir nicht schätzen, das ist unter Umständen aus höherer Warte betrachtet, verstehe, aus Gottes Sicht, aus dem Blickwinkel der Ewigkeit, da ist Ehrlichkeit und Gottesfurcht und ein gutes Gewissen, mehr wert als 620 Euro, auch mehr als 600.000, überhaupt als Geld.
Ja, hast du wahrscheinlich recht.
Karl richtete das Glas wieder auf den Schlehenbusch. Wenn ich nur wüsste, ob das, guck doch mal, ist das jetzt ein Gartenrotschwänzchen? Erreichte Michael das Fernglas noch einmal, der nahm es auch und blickte hindurch. Ich verstehe davon doch gar nichts. Ich kann mit einiger Sicherheit höchstens einen Spatz von einem Storch unterscheiden. Na, macht nichts, was das für ein Vogel ist, nicht wichtig. Karl senkte das Glas, als Michael es zurückgab, auf den Schoß. Übrigens, bemerkte Michael Platt, hat Armin, als ich den Finderlohn ablehnte, darauf bestanden, mich wenigstens für Sonntag einzuladen. Sie schlachten eine ihrer Enten. Da gäbe es immer ein tolles Essen. Seine Frau macht einen großartigen Entenbraten.
Und? Gehst du hin?
Ich habe gesagt, ich komme, aber unter einer Bedingung, dass ich noch jemanden mitbringen kann.
Aber deine Frau ist doch schon, wie lange? 10 Jahre tot?
Ich habe gesagt, ich würde gerne Karl Bönninghausen mitbringen.
Karl grinste, sagte aber nichts.
Weil der, ergänzte Michael, irgendwie auch daran beteiligt ist, dass Armin sein Geld zurück hat.
Den Grund hast du mir aber nicht genannt.
Nein, lächelte Michael etwas verlegen. Aber sag, kommst du mit?
Karl nickte. Bin zwar ein Freund der lebenden Vögel, aber wenn die Ente gut gebraten ist,
sie sahen sich an und dann lachten sie beide.